Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Konferenzschaltung der LEONI AG zu den Ergebnissen im zweiten Quartal 2014. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Dr. Probst übergeben. Bitte schön.
Vielen Dank. Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserer Medientelefonkonferenz zu unserem zweiten Quartal 2014 der LEONI AG. Ich begrüße Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Dieter Bellet und versuche Ihnen zunächst mal einen Überblick über den Geschäftsverlauf zu geben. Auf Konzernebene können wir auch im ersten Halbjahr und dann auch im zweiten Quartal einen anhaltend positiven Trend in unserem Geschäft nach einem sehr schwungvollen Jahresauftakt im ersten Quartal feststellen. Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings etwas verlangsamt. Die Basis für dieses insgesamt gute Geschäft ist weiterhin eine sehr gute und ungebremste Nachfrage in der weltweiten Automobilindustrie. Sie wissen, dass LEONI mit etwa 75% des Geschäfts an der Automobilindustrie beteiligt ist, und zwar mit Bordnetzen und mit Automobilkabeln. Und das ist erstmalig seit mehreren Jahren jetzt der Fall, dass sich auch die europäische Konjunktur, die das Industriegeschäft betrifft, auch wieder erholt. Summe für das Quartal 2 2014 zu einem Konzernumsatz von 1,02 Milliarden Euro, was praktisch identisch ist mit dem Auftaktquartal Q1. Im Vergleich zum Vorjahr des Quartals haben wir ein Wachstum von 1% zu verzeichnen. In Summe ist es damit auf der Halbjahresebene erstmals ein Überschreiten der 2-Milliarden-Grenze in unserem Umsatz und ein Vorjahreswachstum im Vergleich zum Vorjahr mit 3,5%. Im Vergleich zu unserer Jahresprognose von 4,1 Milliarden Euro befinden wir uns damit exakt auf Kurs. Auf der Ergebnisseite haben wir im zweiten Quartal 47,3 Millionen erreicht. Das entspricht einer Steigerung von rund 20% im Vergleich zum Vorjahr, wo wir 39,3 Millionen Euro erreichen konnten. Das Vorjahr war allerdings belastet durch bestimmte Restrukturierungskosten, die dieses Jahr weggefallen sind, und auch die Auswirkungen aus dieser Restrukturierung haben zur Ergebnisverbesserung insbesondere im WCS-Bereich beigetragen. Dennoch war auch das Q2 im Bereich Wiring Systems erneut nochmals durch hohe Vorleistungen für Neuanläufe belastet. Wir fahren gerade in Mexiko ein großes Projekt für einen deutschen Premiumhersteller hoch und haben dort auch erwartungsgemäß und auch budgetiert durchaus höhere auch Frachtkosten und auch höhere Personalaufwendungen. Das EBIT für das erste Halbjahr liegt bei 97,9 Millionen Euro und damit gut ein Viertel über dem Vorjahreswert. Auch hier können wir ganz klar feststellen, dass wir im Ergebnis im Plan liegen mit dem, was wir im Laufe der Quartale dieses Jahr erreichen wollen. Damit ist auch die Guidance, die wir am Jahresanfang bereits herausgegeben haben, mit mehr als 200 Millionen Euro EBIT auch weiterhin für uns in Reichweite. Der Konzernüberschuss ist im zweiten Quartal deutlich auf rund 30 Millionen Euro gestiegen. Das bedeutet ein Plus von etwa 27% im Vergleich zum Vorjahr, wo wir nur 23,5 Millionen erreichen konnten. Soweit der Zahlenüberblick auf Konzernebene. Nun zu den beiden Unternehmensbereichen. Zunächst zum Bereich Bordnetze, also Wiring Systems. Das Geschäft mit Bordnetzen, Kabelsätzen und Komponenten für die Pkw- und Nutzfahrzeugbranche ist weiterhin in Summe in einer sehr guten Verfassung, auch im Hinblick auf das mittelfristige Wachstum, das wir erreichen wollen. Der Außenumsatz im zweiten Quartal betrug knapp 600 Millionen Euro, lag damit leicht unter Vorjahr, wo wir 607 Millionen Euro erreichen konnten. Geprägt ist das Geschäft weiterhin von einem starken Geschäft mit der exportstarken deutschen Herstellern, also auch den Premium-Herstellern. Aber auch eine wichtige Basis ist das Wachstum in unserer Geschäft mit Nutzfahrzeugindustrie und Zulieferindustrie, dort stark getrieben durch die stärkeren Anforderungen aus der Euro 6 Norm. Erwartungsgemäß gibt es aber auch, und das ist der Grund, weshalb wir etwas unter Vorjahr liegen im zweiten Quartal, temporäre Umsatzrückgänge aus verschiedenen Modellwechseln in Europa, die eben dann in der Summe zu einem leicht rückläufigen Umsatz geführt haben. Der Gewinn lag mit 26,3 Millionen Euro in dieser Division im Vergleich zum Vorjahr mit 34,6 Millionen deutlich niedriger. Aber auch das ist nicht ungeplant. Wir haben aufgrund der großen Anläufe eine deutliche Belastung durch erhöhten Personalaufwand im Vorfeld der Anläufe und auch während des Anlaufs und der schlechten oder niedrigen Effizienz, die auch den Planungen entspricht, die eben zu einer Ergebnisbelastung im zweiten Quartal und voraussichtlich auch zu einem gewissen Teil noch im dritten Quartal führen wird. Die Betrachtung des ersten Halbjahres im Vorjahresvergleich zeigt eine stabile Entwicklung von 58 Millionen Euro EBIT im Bereich Wiring System im Vergleich zu 59 Millionen im Vorjahr. Wir sind weiter dabei, auch in diesem Jahr deutliche Investitionen in das zukünftige Wachstum zu unternehmen, sowohl im Aufbau von Mitarbeitern, aber auch im Bereich der Investitionen. Es liegt klar der Fokus in dieser Division auf organischem Wachstum. Das Orderbuch zeigt mit der Größenordnung von 12 Milliarden Euro weiterhin ein sehr hohes und stabiles Volumen und das trotz eigentlich kürzer werdenden Pkw-Lebenszyklen. Die Ereignisse in Russland und Ukraine, wo wir insgesamt ja drei Werke betreiben, ein sehr großes in der Ukraine und zwei kleinere in Russland, haben bislang keinen Einfluss auf unsere Produktion und Logistik gehabt. Gleichwohl bleibt natürlich ein ursprünglich erwartetes Umsatzwachstum in unserem Geschäft für den russischen Markt aus. Also wir hatten dort etwa 60 Millionen Euro im Jahr 2013 realisiert im Markt Russland. Das wollten wir deutlich erhöhen, das wird aber so nicht möglich sein. Soweit zum Bereich Wiring Systems. Ich komme nun zu Wire and Cable Solutions. Die Erholung des Geschäfts dort hat sich fortgesetzt. Erstens gibt es weiterhin eine sehr große Dynamik bei Fahrzeugleitungen, wie wir sie schon seit 2011, 12 und 13 sehen konnten. Aber, und das ist jetzt neu in diesem Jahr, eine wieder stärkere Nachfrage aus den Industriebranchen, wo wir ja noch sehr stark auf den europäischen Markt fokussiert sind. Der Außenumsatz im Q2 betrug 422 Millionen Euro nach 403 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Umsatzzuwachs im zweiten Quartal von 4,5%. Begründet und veranlasst im Wesentlichen durch ein starkes Wachstum im Automobilkabelgeschäft in den USA, aber auch durch ein wachsendes Geschäft mit der Solarindustrie in Asien, sprich in China. Und natürlich auch, wie bereits erwähnt, durch die Erholung der industriellen Märkte in Europa, wo zum Beispiel die Medizintechnik als ein wichtiger Treiber festzustellen ist. Auf der Ergebnisseite konnten wir in Q2 ebenfalls eine deutliche Verbesserung auf 21,1 Millionen Euro erreichen. Der Vorjahreswert mit 4,7 Millionen war natürlich sehr stark belastet, auch durch Restrukturierungskosten an unserem Standort Stolberg und durch andere Effekte. Die Ergebnisverbesserung kommt im Wesentlichen aus einem höheren Umsatzvolumen, aus einer besseren Auslastung unserer Standorte, aber auch aus den Effizienzgewinnen durch die im vergangenen Jahr durchgeführte umfassende Restrukturierung. Der Ausblick auf der Basis des ersten Halbjahres ist weiterhin positiv. Wir sehen und erwarten uns auch eine nachhaltige Konjunkturbelebung in unserem Industriegeschäft in Europa und sehen auch weiterhin eine hohe Nachfrage nach unseren Automobilleitungen, wo wir im Weltmarkt ja Nummer eins sind, im Wesentlichen in China, aber ganz besonders in USA oder in Mexiko. Dort haben wir auch nochmal eine Erhöhung unseres Investitionsprogramms in der Automobilkabelfertigung beschlossen. Der Auftragseingang indiziert die gleiche Richtung. Das heißt, wir haben mit 880 Millionen Euro im ersten Halbjahr einen Auftragseingang deutlich über Vorjahr und auch über dem Halbjahresumsatz 2014. Soweit der Überblick über die Geschäftsentwicklung der beiden Divisionen im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr. Mein Kollege Dieter Beleber, Ihnen jetzt einige Zahlen und Informationen zu Investitionen und Finanzlage geben.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich starte mal mit den Investitionen. Mit 89 Millionen wurden rund 43% mehr als im Vorjahreszeitraum investiert. Davon entfielen 54 Millionen allein auf das zweite Quartal. Nach Regionen ist anzumerken, dass im ersten Halbjahr 25 Millionen der Investitionen in Osteuropa, 21 Millionen in Asien und im pazifischen Raum, 19 Millionen in Deutschland und 13 Millionen in Amerika investiert wurden. Das restliche Volumen verteilt sich auf Nordafrika und übriges Europa. Damit liegen die Sachanlagenzugänge im ersten Halbjahr rund 50% über den Abschreibungen, was das geplante mittelfristige Wachstum untermauert. Auf Jahresbasis 2014 erwarten wir ein Rekordinvestitionsvolumen nach wie vor von 200 Millionen. zu den Finanzen. Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit lagen im ersten Halbjahr mit 11 Millionen um rund 28 Millionen besser als im Vorjahreszeitraum. Allerdings aufgrund erheblicher Ausgaben für Investitionen und hier nicht die Sachanlagenzugänge, sondern das, was für Investitionen Cash-out tatsächlich ausgegeben wurde, nämlich 106 Millionen lagen, sind wir in Summe dann zu einem negativen Free Cashflow von 95 Millionen gekommen. Dieser negative Free Cashflow führte maßgeblich neben der Zahlung der Dividende im Mai von 33 Millionen zur Erhöhung der Nettofinanzschulden auf 390 Millionen, ausgehend von 247 Millionen. Zum Jahresende 2014 sollen die Nettofinanzschulden auf rund 260 Millionen wieder zurückgeführt werden. Damit gebe ich das Wort zurück an Herrn Dr. Bobs.
Ja, zusammenfassend können wir das erste Halbjahr 2014 als absolut budgetgerecht bezeichnen. Wir investieren in das künftige Wachstum der Leoni-Gruppe und dafür auch zeitweise Belastungen im Ergebnis in Kauf. Wir sehen weiterhin eine gute Automobilkonjunktur in Kombination mit unserer starken Marktposition bei Fahrzeugleitungen und bei Bordnetzen. Und dieses führt dann auch zu Wachstum in beiden Divisionen, insbesondere im Automobilkabelgeschäft. Aber auch in Bezug auf unser Industriegeschäft sehen wir eine Erholung der europäischen Konjunktur und Nachfrage, sodass wir auch dort ein Wachstum für die Zukunft erwarten. Bezüglich der Prognose bestätigen wir auf der Basis der ersten sechs Monate 2014, dass wir die 4,1 Milliarden Euro und die im Umsatz und ein EBIT von mehr als 200 Millionen erreichen wollen. Dazu muss sich und wird sich die Profitabilität der Wiring Systems Division im zweiten Halbjahr verbessern. Aufgrund der Effekte, die großen Anläufe werden weitgehend abgeschlossen sein und werden dann auch im hochgelaufenen Zustand zum Ergebnis beitragen. Wir sehen sowohl im Automobilgeschäft als auch im Nutzfahrzeugsektor eine stabile Situation und sehen auch weiter eine Belebung der europäischen Industriebranchen. Die Guidance, die wir aufgestellt haben, gilt natürlich unter der Voraussetzung, dass die aktuellen geopolitischen Risiken wie etwa Russland und Ähnliches die Gesamtwirtschaft nicht stärker beeinträchtigen, was wir bisher aber so noch nicht erkennen können. Auch an unserem Mittelfristziel für 2016, Umsatz 5 Milliarden und 7% EBIT-Rendite, halten wir weiterhin fest. Und damit möchten wir unsere Ausführungen abschließen und Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unser Gerät erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere erste Frage kommt nun von Michael Semig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Probst, Herr Bellet. Michael Flemig, Börsenzeitung. Ich hätte zwei Fragen. Herr Probst, Sie sagten, Sie sehen weiterhin eine gute Automobilkonjunktur. Da gab es ja zuletzt ganz unterschiedliche Signale verschiedener Marktteilnehmer. Sehen Sie gar keine Beeinträchtigung im Vergleich zum Stand vor 3 Monaten? Oder würden Sie sagen, dass Sie an der einen oder anderen Stelle doch eine Zurückhaltung Ihrer Kunden spüren? Die zweite Frage zu den Anlaufkosten im zweiten Quartal. Sie hatten mehrfach darauf hingewiesen, es sei absolut budgetgerecht. Der Markt war dann doch etwas überrascht. Ich habe auch nur Hinweise auf Anlaufkosten allgemein 2014 gefunden. Nicht, dass sich das im zweiten Quartal so bald hat es dann eine Verschiebung gegeben, sodass die Auswirkung jetzt im zweiten Quartal doch relativ deutlich war. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Flemig, für die Fragen. Das Thema generelle Automobilkonjunktur können wir mit Ausnahme, ich sage mal, kleinerer Spots, und zwar wäre das Russland, wie bereits erwähnt, und auch Brasilien zum Teil, was aber von den Größenordnungen jetzt für unser Geschäft keine große Rolle spielt, sehen wir in den Abrufzahlen und dem, was unsere Kunden eben für die nächsten ja, 2-3 Monate an Kapazitäten reservieren, keine erkennbare Tendenz, dass das abweicht von dem, was wir vor 3 Monaten von unseren Kunden in Aussicht gestellt bekommen haben. Wir haben sogar wenn man sich wir haben allerdings bei französischen Kunden eine leichte Abschwächung des Geschäfts, was aber im Wesentlichen aus dem Produktzyklus, also aus den Modellwechseln herrührt. Wir haben da bestimmte Modelle und deshalb geht auch oder ging auch der Umsatz im zweiten Quartal etwas zurück im Wiring Systems Bereich. Das hat sehr stark mit einigen größeren Volumenmodellen im Bereich der französischen Kunden zu tun. Hat aber nichts, ist aber nicht im Vergleich zur Planung negativ zu sehen. Das zweite Thema, Anlaufkosten. Ja, Sie haben recht, wir haben natürlich sowohl 2013 als auch 2014 generell war über Anlaufkosten oder Belastungen aus Anlaufkosten gesprochen, haben die aber nie auf Quartale heruntergebrochen. Das tun wir auch generell nicht, weil es da durchaus auch mal Verschiebungen geben kann. Aber ich kann noch mal eins bestätigen. In unserer internen Planung, wie wir die Monate oder auch die Quartale sehen, ist diese, wie Sie sagen, Ballung jetzt im zweiten Quartal nichts Unerwartetes, sondern das ist absolut in Linie mit dem, was wir in unseren einzelnen Geschäften an Belastungen geplant haben. Es gibt sicher die eine oder andere Million mehr Luftfrachtkosten jetzt an einem Projekt. Da haben wir eine gewisse Underperformance, aber nicht die grundsätzliche Belastung des Ergebnisses. Die war geplant und die liegt eben aufgrund des Modellanlaufs im zur Jahresmitte, jetzt praktisch in Mexiko, dann auch im zweiten Quartal. Und es wird auch, das kann man auch gleich nochmal sagen, auch im Quartal 3 noch einen Nachlauf dieses Projektanlaufs in Mexiko geben. Und dann wird auch noch ein Anlauf in China stattfinden, ein sehr großer Anlauf, der eben auch nochmal in der Anfangsphase eine schlechte Rendite in diesem Einzelprojekt bringt. Das ist für uns nichts Überraschendes. Für den Kapitalmarkt haben wir das vielleicht so in der Deutlichkeit sicher nicht kommuniziert, wo das jetzt genau liegt in der Jahresperiode.
Gut, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Fleming.
Unsere nächste Frage kommt nun von Irene Preisinger von Reuters. Bitte schön.
Grüß Gott, die Herren. Ich möchte auch nochmal zu den Anlaufkosten nachfragen. War es denn teurer als geplant in Mexiko oder ist es einfach nur jetzt Zufall, dass es eben alles im Q2 oder hauptsächlich im Q2 sich angesammelt hat? Und wann geht denn die Produktion dort für die Pkw-Industrie an den Start und wer wird da der Hauptabnehmer sein? In Klammern ist es Audi. Und dann nochmal zum Thema Sparen. Viele Autobauer haben ja gesagt, dass sie jetzt in Zukunft noch stärker sparen möchten, selber mehr auf die Rendite schauen möchten. Eigentlich ist das ja ihr täglich Brot. Müssen sie sich da trotzdem vielleicht Gedanken machen, dass sie auch bei Ihnen wieder an die Preise dran wollen, dass sie mehr Beiträge zu diesen Sparprogrammen liefern müssen? Und wird es dann mit Blick auf 2016 ihre EBIT-Marge von 7% gleich wieder in die Ferne rücken oder wird es schwieriger werden, das zu erreichen? Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Preisinger. Also nochmal zu den Anlaufkosten. Man kann sagen, 90% dieser Anlaufkosten sind sauber budgetiert und wir sind mit diesem Projekt, das ist für einen deutschen Premiumhersteller, mehr wollen wir jetzt an der Stelle nicht sagen in Mexiko, oder dürfen wir nicht sagen, aber es ist ein großer Projektanlauf und der hat auch am Anfang eben diese Underperformance. Grundsätzlich jeder Neuanlauf hat es, weil eben 1.000, 2.000 neue Mitarbeiter trainiert werden, wochenlang, ohne dass sie einen Umsatz erzeugen und dann kommt eben der Start der Produktion und dann fährt man auch mit schlechter Effizienz mal hoch. Das ist nichts Überraschendes. Man kann jetzt hier bei dem Projektanlauf sagen, dass man vielleicht 1-2 Millionen mehr Belastungen aus Luftfrachtkosten haben, als wir eigentlich erwartet haben, aber nicht mehr an der Stelle. Also von der Seite her ist es absolut geplant und es ist daraus natürlich auch für das Quartal, insbesondere Quartal 4, eine deutliche Ergebnismargenverbesserung in Summe aus dem Projekt zu erwarten. Die Frage, ob die OEMs jetzt noch stärker Kostendruck ausüben, ich meine, der Kostendruck der letzten 20 Jahre war schon hoch und das sind wir auch gewohnt. Wenn der Herr Winterkorn jetzt für seinen Konzern eine Sparparole ausgibt, gerade in der Dachmarke, dann ist das, glaube ich, mehr, so habe ich es zumindest verstanden, auf die internen Prozesse und auf die interne Effizienz gerichtet, weniger auf die Zulieferer. Was nicht heißt, dass wir weiterhin hohen Kostendruck haben, aber wir sind, wie Sie ja wissen, gewohnt, da mit einer entsprechenden Preisreduzierung und einem Preisdruck umzugehen. Wir gehen da auch davon aus, dass damit überhaupt nicht unsere Ziele für 2016 in Frage gestellt sind. Das gehört seit vielen Jahren zum Tagesgeschäft, Frau Preisinger.
Zum Verständnis, in Mexiko geht es im Q4 schon los mit der Produktion?
Nein, die Produktion ist schon begonnen. Wir befinden uns seit 6 Wochen in der Hochlaufphase, die etwa 3 Monate dauert. Ich sage, wir sind auf der Hälfte der Kammlinie, würde ich jetzt mal schätzen, mit diesem Projekt. Und deshalb sind wir jetzt auch schon langsam in der Verbesserung der Situation. Aber dann kommt das gleiche Modell noch in China. auch in der gleichen Größenordnung, wobei wir dort eigentlich keine ungeplanten Kosten erwarten, sondern dort auch eine planmäßige Performance erwarten. Aber der Hochlauf ist schon, wir sind schon bei einer Stückzahl von mehreren hundert pro Tag, was Fahrzeuge gebaut werden von unserem Kunden.
Danke.
Mhm. Danke. Und Sie?
Wir kommen nun zu einer Frage von Max Borgmann von dpa. Bitte schön.
Guten Tag. Ich habe eine Frage. Börse hat ja zunächst auf die enttäuschten Erwartungen reagiert, 15% beim Gewinn ungefähr unter den Schätzungen. Herr Probst, da müssen Sie so im Nachhinein sozusagen immer das wieder ein bisschen aufräumen und erklären, nein, das ist doch alles mit den internen Planungen übereinstimmt. Wir haben schon darüber nachgedacht, vielleicht im Vorfeld da noch detaillierter darauf hinzuweisen, welche Sonderbelastungen kommen, dass eben diese Reaktionen an der Börse nicht so scharf ausfallen. Dankeschön.
Mhm. Ja, wäre grundsätzlich möglich, würde aber ja bedeuten, dass wir, ich mache es mal als Beispiel, um diese Anregung aufzugreifen, dass wir am Jahresanfang nicht nur sagen, wir machen 200 Millionen EBIT oder mehr als 200 Millionen EBIT und davon in Q1 das und Q2 das und Q3 das. Das, soweit, glaube ich, sollten wir und dürfte auch andere Unternehmen nicht einsteigen in das Thema. Wichtig ist ja, glaube ich, für den Kapitalmarkt, und dazu stehen wir, dass wir die 200 plus X am Jahresende auch abliefern werden. Ob die sich jetzt saisonal dann anders entwickeln, wir haben das versucht auch vorher etwas zu kommunizieren, aber in dieser Deutlichkeit haben wir es eben doch nicht rübergebracht. Ja, es ist so. Aber wichtig ist ja, wie geht das Gesamtjahr aus und stehen wir zu unserer Guidance. Das haben wir ja, glaube ich, heute mehrfach ganz klar bestätigt und daran wird sich auch nichts ändern.
Okay, danke.
Ja, danke schön, Herr Borgmann.
Noch einmal zur Erinnerung, meine Damen und Herren, bitte drücken Sie Stern 1 auf Ihrem Telefon, um eine Frage zu stellen. Die nächste Frage kommt nun von Gregor Leclerc von den Nürnberger Nachrichten. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Dr. Probst, ich würde gerne drei Themen kurz nochmal nachfragen. Einmal zu dem Thema Investitionen. Da haben Sie gesagt, 19 Millionen Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da nach Deutschland geflossen. Können Sie das noch etwas ausführen, wie die sich auf die verschiedenen Standorte verteilen und was dafür gemacht wurde? Ein zweites Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist das Thema Freihandelsabkommen TTIP mit den USA, weil Sie ja auch in Nordamerika eben sehr aktiv sind. A, wie beurteilen Sie grundsätzlich dieses Freihandelsabkommen? Zweitens, wie beurteilen Sie speziell die Debatte darüber, die gerade in der deutschen Öffentlichkeit da läuft? Und welche Vorteile würden Sie sich als Leoni von diesem Freihandelsabkommen, wenn es denn kommt, versprechen? Beziehungsweise welche Nachteile könnten auch auftauchen? Und der dritte Punkt ist, Herr Dr. Probst, Sie haben in der Vergangenheit immer mal wieder die Gelegenheit genutzt, über die hohen Stromkosten in Deutschland zu klagen oder beziehungsweise sie anzumerken. Und da schwang auch immer mit, dass das irgendwann mal Konsequenzen haben könnte für die Standorte in Deutschland, Stichpunkt Arbeitsplatzverlagerung. Mhm. Da würde mich sehr interessieren, woran machen Sie das fest, dass die Kosten in Deutschland relativ hoch sind, im Vergleich zu wem, zu was und an welchen Parametern bemessen Sie das? Und sind Sie denn nicht von der EEG-Umlage befreit, beziehungsweise profitieren Sie denn gar nicht von den niedrigeren Großhandelspreisen, die ja gerade immer mal wieder in der Debatte stehen? Und drittens, wie sehr müssen sich denn die Mitarbeiter an den deutschen Standorten jetzt schon sorgen? Gibt es da schon ganz konkrete Pläne oder ist das erstmal nur so allgemein in den Raum gestellt als zarte Vorwarnung? Vielen Dank.
Ja, Herr Leclerc, vielen Dank für Ihre Fragen zu den Investitionen. Wird Herr Kollege Bele dann beantworten. Ich würde gleich mal zu dem Thema Freihandelsabkommen kommen. Nachdem wir ja in Europa grundsätzlich mit unseren Bordnetzen und auch mit anderen Produkten hauptsächlich in der Region für die Region produzieren, also unsere Zulieferaktivität Bordnetz an die OEMs, das ist ja in Deutschland oder in Europa produziert an die europäische Automobilindustrie, sind wir von einem potenziellen Freihandelsabkommen eigentlich nur indirekt, werden wir da berührt. Also was bringt das Freihandelsabkommen jetzt für unsere Kunden, für die Automobilindustrie zum Beispiel? Da muss ich jetzt einschränken, dass ich mich da jetzt nicht ganz so tief beschäftigt habe damit, dass ich da wirklich eine fundierte Aussage machen könnte. Das würde ich also bewusst jetzt nicht tun wollen. Die Debatte ist aus meiner Sicht oft emotional geführt. Da würde ich durchaus einen Kommentar abgeben. Da könnte die Politik meines Erachtens noch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, damit auch der Bürger versteht, welche Chancen in einem Freihandelsabkommen bestehen. Es wird hauptsächlich meines Erachtens auch von der Presse aus meiner Sicht oftmal nur die Risiken aufgezeigt, aber nicht die Chancen. Das wäre sicher gut, wenn da nochmal eine ausgewogene Information sowohl von der Presse als auch von der Regierung selbst gegeben werden würde. Es gibt da Vorteile draus, natürlich, es gibt sicher auch Risiken und es muss halt in den Freihandelsabkommen entsprechend beides vernünftig geregelt werden. Aber bezogen auf das Unternehmen Leoni kommt daraus aus meiner Sicht nur eine indirekte Konsequenz eben über das Geschäft unserer Kunden, die durchaus auch hoffentlich positiv sein sollte. Zu dem Thema Stromkosten ist ein wichtiges Thema für den Standort Deutschland. Wir positionieren uns da seit mehreren Jahren auch in den Verbänden und auch auf der politischen Ebene sehr eindeutig, dass wir aufzeigen, und diesen Vergleich können wir als Leoni sehr gut tun, wie zum Beispiel allein in Europa die Stromkosten sich entwickeln und wie sie sich unterscheiden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine Produktion, die wir zum Beispiel im Werk Roth oder auch in einem Werk Weißenburg oder im Werk Kötzting im Bayerischen Wald haben, einen sogenannten Drahtzug oder eine Drahtverrechnung, haben wir heute Stromkosten, die im Vergleich zu unserem Werk in Polen, wo wir auch Drahtzug machen, in der gleichen Form fast doppelt so hoch sind. Und das ist natürlich schon neben den Arbeitskosten, Personalkosten, dann nochmal ein Grund in der Frage oder ein Punkt, der die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes schon deutlich tangiert. Denn wir sprechen bei Leoni, glaube ich, über Stromkosten in ganz Deutschland in der Größenordnung von 6 bis 8 Millionen Euro, Größenordnung. Also da steckt schon einiges an wirtschaftlichem Einfluss drin und deshalb ist es für uns schon wichtig, dass wir die politischen Gremien, da gehört sowohl die bayerische Staatsregierung als auch die Bundesregierung dazu, immer wieder auffordern, dort die richtigen Schritte zu tun. Zum Thema EEG haben wir bestimmte Anträge gestellt und haben auch an einem Standort eine Befreiung von der EEG, aber noch nicht an allen. Also das Schwierige oder das Wichtige, was uns dort auch betrifft und was wir immer wieder auch kritisieren, ist die fehlende Planungssicherheit. Wenn Sie sich die Frage vorlegen, wie hat die Strompreisentwicklung vor 2 Jahren, wie konnte die beurteilt werden von einem Unternehmer, wie kann sie heute beurteilt werden und was wird sich morgen tun, traue ich mir nicht zu, da eine klare Prognose zu stellen. Und wenn wir zum Beispiel an Fabrik der Zukunft sprechen und überlegen, welche Produktion bringen wir da runter, dann ist es durchaus relevant, ob unsere Stromkosten in Deutschland nachhaltig wettbewerbsfähig werden, sie sind es heute nicht, oder ob es das eben nicht werden. Also das Thema Planungssicherheit ist ein Problem, das kann die Bayerische Staatsregierung allein nicht lösen, braucht sie die Bundesregierung dazu. Das Thema Stromkosten ist ein Problem und das Dritte, was man auch noch ansprechen muss, ist die Sicherheit der Stromversorgung. Es ist ja auch durch diese verschiedenen Stromleitungsprojekte, die diskutiert werden, immer wieder die Frage, kann in Bayern eine für unsere Produktion notwendige unterbrechungsfreie Stromversorgung wirklich sichergestellt werden? Man macht das an sogenannten Frequenzspannungen im Netz fest und da kann man sagen, vor 10 Jahren gab es vielleicht 1 oder 2 Eingriffe im Monat von der Netzagentur, um die Frequenz zu stabilisieren. Heute muss die Netzagentur 10, 12 Mal im Monat eingreifen. Und es ist uns in unserem Werk Kötzting mittlerweile öfter passiert, dass die Produktion stillsteht und die Drähte abreißen im Drahtzug, weil eine kurze Frequenzschwankung im Netz war, die aufgrund eines nicht ausreichenden Stromangebots in der Region Bayern entstanden ist und dadurch entstehen uns wirtschaftliche Nachteile. Also es ist ein komplexes Thema, das wollte ich Ihnen damit aufzeigen. Deshalb habe ich ja im Gespräch mit Frau Aigner mal gehabt, mit der Wirtschaftsministerin, auch mit Herrn Seehofer hatten wir schon Kontakt, wo wir diskutiert haben, wobei wir dort natürlich auch an die bayerische Industrie natürlich auch darauf angewiesen ist, dass auf der übergeordneten Ebene und nicht zwar nicht nur Deutschland, sondern europaweit hier vernünftige Wege gegangen werden.
Zu den Investitionen, also von den 19 Millionen in Deutschland entfallen rund 5 Millionen auf die AG. Da geht es um IT-Equipment, Hardware-Software-Themen in der Größenordnung. Weitere 5 Millionen auf dem Wiring-Systems-Bereich. Hier geht es um einen Standortumbau. Da sind es im Wesentlichen Immobilienthemen, die dort reinspielen. Und die verbleibenden 9 Millionen betreffen Wire Cable Solutions. Davon sind 6 Millionen in den Regionen hier Bayern wieder, Weißenburg, Roth, im Wesentlichen Maschinenequipment, maschinelle Anlagen. Und weitere 3 Millionen verteilt über alle Standorte in Deutschland, im Wesentlichen aber noch in Stolberg bei Aachen. Das sind die 19 Millionen für Deutschland.
Aber Sie sehen daraus, der Schwerpunkt der Investition in Deutschland liegt schon in Nordbayern.
16 Millionen von
19, genau.
Können wir natürlich gerne. Trotzdem nochmal ganz kurz die Nachfrage. Thema Stromkosten, inwiefern sollte das die Mitarbeiter hier vor Ort auch schon umtreiben? Weil das klingt ja jetzt doch immer mit. Also wenn das nicht kommt, dann verlegen wir perspektivisch doch mehr Produktion nach Ausland.
Also klare Aussage, wir haben keinerlei konkrete Pläne, irgendeine Produktion ins Ausland zu verlagern, aus Stromkostengründen. Unser Ziel ist es, uns entsprechend den politischen Gremien und Verbandsarbeit zu positionieren, dass da eine wirtschaftliche Lösung gefunden wird. Entweder über die EEG-Umlage oder über andere Dinge. Es gibt ja durchaus positive Entwicklungen in den letzten Monaten, aus meiner Sicht. Sie sehen aber auch, wie schwierig das dann oft auf der europäischen Ebene durchzusetzen ist, was die Befreiung von bestimmten Industriebranchen angeht. Wir werden da weiterhin engagiert um unsere Arbeitsplätze in Deutschland kämpfen. Davon können Sie ausgehen, Herr Leclerc.
Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Da wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr haben, möchte ich das Wort nun an Herrn Dr. Probst übergeben für abschließende Bemerkungen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Preisinger, meine Herren. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und Ihr Interesse und auch Ihre Fragen, die uns aufzeigen, dass Sie sich schon intensiv mit unserem Geschäft auseinandersetzen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, wir befinden uns bezogen auf unsere Erwartung für 2014 absolut im Plan, auch wenn das zweite Quartal jetzt da in bestimmter Umfang von dem Konsens abweicht. Das ist jetzt nicht für uns nichts Überraschendes und wir sind überzeugt, 4,1 Milliarden Umsatz und die 200 plus x Millionen EBIT am Jahresende zu generieren. Unter der Voraussetzung, dass die gesamte wirtschaftliche Lage nicht durch politische Themen massiv unter Druck kommt. Insofern nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.